das ganz biblische Gedanken aufzählt. Es ist egal, ob alt oder neu, wichtig ist, dass biblische Gehalte in unseren Liedern aufgenommen werden und nicht irgendwelche frommen Sprüche. Dass wir Zugang haben zu Gott. Gott öffnet jedem die Tür, ob arm oder reich, ob, wie heißt es im zweiten Vers, niemand zu gerecht, niemand zu schuldig. Ihr wart Heiden, hat man gestern gesagt, ihr habt euch treiben lassen. Oh ja, wir auch. Und die Gerechten, die eigentlich in den Tempel hinein dürfen, wenn sie das Gesetz gehalten haben, miteinander die neue Möglichkeit. Wir haben Zugang zum Vater. Gott öffnet jedem die Tür. In diesem Lied von Manfred Siebald ist das verdichtet. Und zwar im Sinn von komprimiert und in Dichtform gebracht, Melodieform gebracht von Klaus Reitzmann. Gott öffnet jedem die Tür. Wir haben Zugang zum Vater in einem Geist. Und dieses Wort vom Zugang ist auch im dritten Kapitel, das uns heute beschäftigen wird, ein zentrales Wort, Kapitel 3, Vers 12. Durch Christus Jesus, unseren Herrn, haben wir Freimut und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir wollen beten, Herr Jesus, gib, dass wir nicht bloß vom Zugang hören, dass du uns zum Vater bringen willst, sondern dass wir uns auch mitnehmen lassen. Amen. Das Kapitel 3 beginnt mit dem Wörtlein deshalb. Und dieses Stichwort deshalb wird noch einmal in Vers 14 aufgenommen. Ich habe es auf der Tafel deshalb groß geschrieben. Das ist das Thema, das einhakt in dem, was Kapitel 1 und 2 geschrieben ist. Und deshalb, wenn der Paulus ein Handelsschüler gewesen wäre, hätte er geschrieben, unter Berücksichtigung des oben Genannten, nicht? Oder ernst nehmen das, was ich bisher euch gesagt habe. Deshalb, aus diesem Grund, jetzt sind wir gespannt, aus diesem Grund, dass Jesus uns, ob Heiden oder Juden, einen Zugang zum Vater gegeben hat. Altkirchlichen Gemälden werden Sie immer wieder ein Hündlein finden. Auch schöne Darstellungen der Geburt Jesu, die heiligen drei Könige, die vor dem Jesuskind erscheinen. Und da wird immer ein Hund da sein. Der Hund war nicht wie bei uns heute ein gehätscheltes Haustier, sondern der Hund, der gehört nach draußen. Tür zu, lass die Straßenköter nicht rein. Verstehen Sie, warum der Herr Jesus gesagt hat zu der Frau aus Syrophönizien, es ist nicht fein, nicht anständig, wenn man den Kindern das Brot nimmt und gibt es den Hunden, den Straßenkötern. So war Israel, so hat Israel die Heiden angesehen. Und nun sagt Apostel Paulus, das Wunder, das in Jesus geschehen ist, dass wir miteinander, die wir jüdisch geboren sind und jüdisch aufgewachsen und ihr, die ihr heidnisch aufgewachsen seid, miteinander Zugang haben zum Vater. Wenn wir das berücksichtigen, besonders auch das, was im letzten Satz von Kapitel 2 steht, dass Jesus seine Gemeinde baut. Er baut alle miteinander ein zur Wohnung Gottes. Er baut. Wenn wir das berücksichtigen, jetzt, was denn? Dann lasst uns mit großen Aktionen in die Welt hinausgehen und bekannt machen, dass es den Zugang gibt. dann lasst uns ernsthaft Christen sein. Dann lasst uns gespannt sein darauf, was Jesus tun wird. Er hat Großes mit uns vor. Nichts von dem, sondern das Ziel von diesem, deshalb, aus diesem Grund, ich das ernst nehme, was Jesus mit uns vorhat, wenn er seine Gemeinde baut. Dann, Vers 14, bete ich wie ein Weltmeister vor Gott. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Also da wird diese Frage aufgenommen, die gestern aus Ihrer Mitte gekommen ist. Habe jemand in der Gemeinde gesagt, wenn doch Gott allwissend ist, dann brauchen wir doch gar nicht mehr zu beten. Nein, wenn der Herr Jesus so viel mit uns vorhat, wenn er für Heiden und Juden einen Zugang hat, wenn er am Werk ist, dann bitte ich erst recht darum, Herr, auch bei uns. Der Apostel Paulus hat diese Logik gehabt, dass Gott das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen schafft. Darum wollen wir uns bemühen, ernsthaft bemühen, dass wir wirklich dazugehören. Wenn der lebendige Gott alle seine Kraft aufbietet, dann will ich nicht sagen, na ja, schauen wir mal. Es hat immer noch Zeit. So überkandidelt muss man ja nicht sein. So arg fromm wie Sektierer wollen wir auch nicht sein, nicht so fanatisch. Nein, gerade weil Gott am Werk ist. Jetzt denken Sie ans Kapitel 1. Weil er seine Leute von Ewigkeit her erwählt hat, weil er von Ewigkeit her bestimmt hat, dass es einen Heiland Jesus gibt, weil er uns das Geheimnis seines Willens gesagt hat, weil in Jesus alles zusammengefasst wird, was im Himmel und auf Erden ist, weil er uns berufen hat, durch seine Auferstehungsmacht in den Glauben hineingeführt hat, weil er die Spannungen zwischen Heiden und Juden überbrücken will und alle anderen Spannungen in der Gemeinde dazu. Deshalb bete ich erst recht, lass es auch bei uns wahr werden. Räum du alle Hindernisse weg. Hilf doch, dass wir dich nicht blockieren. Das Gebet in der Gemeinde ist unsagbar wichtig. Man könnte ja auch sagen, wenn Sie an den Herrn Jesus denken, der war im Willen Gottes geborgen. Er wollte das doch tun, was der Vater im Himmel will. Vater hat ihn gesandt. Vater, ich weiß, was du vorhast. Und dann kommt der Garten Gethsemane. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das Gebet. Ich möchte mich ganz hineinfügen, Herr, hilf, dass ich hineinpasse in deinen Plan. Wir nehmen das Wort, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir schwer krank sind, dass wir sagen, lieber Gott, schenkt mir Heilung, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es wird viel zu begrenzt, da können wir das auch beten. Aber der Gedanke ist, Vater, wenn du einen Willen hast, dann bitte lass mich hineinpassen in deinen großen Plan. Weil du so viel schon in dieser Welt begonnen hast, weil du von Ewigkeit her deinen Plan hast, Kapitel 1, weil du uns in den Glauben hineingerufen hast, weil du die Spannungen der Gemeinde überbrücken willst, deshalb bete ich erst recht. Ich beuge meine Knie, ich werfe mich auf den Boden, in den Dreck, ich bitte, ich bette. Um was? Das wollen wir in der zweiten Einheit hören. Sondern jetzt dem einen nachgehen, dass der Apostel Paulus wie sich selber unterbricht. Kapitel 3, Vers 1. Deshalb sage ich, Paulus, jetzt müsste man euch sagen, Doppelpunkt, ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater, der der richtige Vater ist. Aber es ist wie wenn der Paulus sagt, Moment mal, ich muss geschwind was anderes sagen. So habe ich es bisher verstanden, dass der Apostel Paulus mitten in seinem Diktieren sagt, ich komme gleich nachher drauf zu sprechen, aber jetzt muss ich zuerst das, was mir gerade durch den Kopf kommt, es war kein Blackout beim Paulus, aber das muss ich den Ephesern dazwischen hinein noch klar machen. Und dann kommt die Ausführung von Vers 2 bis Vers 13. So habe ich es verstanden, dass der Apostel Paulus, dass dem ein Gedanke durch den Kopf schießt und dass er deshalb wie einen Gedankenstrich macht und sagt, jetzt muss ich geschwind das andere vorher noch sagen. So kommt es ja bei uns manchmal vor, wenn wir Briefe schreiben. Aber ich manchmal den Eindruck, bloß noch wir Alten haben mal Briefe geschrieben, sie schreiben bloß noch kleine Botschaften da im Computer, SMS-Botschaften. Sie können gar keine Briefe mehr schreiben. Aber wenn sie früher Briefe geschrieben haben, kam es vor, dass sie geschrieben haben, liebe Frau, ich habe heute ein großes Erlebnis gehabt in Eidlingen, da waren viele alte, mittelalterliche Leute versammelt, ich war der Älteste unter ihnen und die haben zugehört, was der Apostel Paulus uns zu sagen hat. Moment mal, ich muss dir geschwind sagen, heute ist besonders schnell gelaufen auf der Autobahn, ich war verwundert, dass trotz Freitagmittag kein Stau war, aber jetzt komme ich nochmal auf Eidlingen. Verstehen Sie, dass so ein Gedanke dazwischen kommt, den man so wie in Gedankenstrichen geschwind einschiebt. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, manchmal ist auch, wenn man im Stau steht, hilfreich, dass man über Bibelstellen nachdenkt oder betet, dass der Apostel Paulus sagt, jetzt muss ich zuerst der Gemeinde in Ephesus sagen, ich habe mich in diese ganze Geschichte Gottes hineinreißen lassen, ich habe mich hinein opfern lassen, es war mir eine Ehre, dass Gott mich mit hineingenommen hat in dieses Geschäft, dass die Spannungen überwunden werden, dass der lebendige Gott mit seinem Plan zum Ziel kommt. Ich bete nicht, bevor ich sage, ich bete für euch vor Gott. Ich habe ein Anliegen im Blick auf euch, Epheser. Dass ihr stark werdet durch Gottes Geist am inwendigen Menschen. Vorher möchte ich sagen, ich habe mich selber in dieses Geheimnis hineinreißen lassen. Es gibt in der Christenheit eine Unsitte, dass man zu viel von sich selber redet und zu wenig von Jesus. Es ist auch immer die Gefahr, wenn man Beispiele nimmt, Geschichtchen erzählt, dass man meint, das Interessanteste sei, was man so aus eigenen Erfahrungen berichten kann. Es gibt aber auch das, dass die Verkündigung steril wird, weil man den Eindruck hat, der da oben auf der Kanzel oder der Prediger in unserer Mitte, der erzählt uns die Theologie des Paulus, wie wenn es ihn überhaupt nicht angehen würde. Ich durfte lange Jahre mit den Prädikanten unserer Landeskirche, mit den Frauen und Männern, die Predigtvertretungen machen, mit Lesepredigten arbeiten. Und da war ein Thema unter den 10, die sie dann auswählen durften, immer das Ich in der Predigt. Wo kommt das Ich zu oft vor und wo kommt es zu wenig vor? Und diese Frauen und Männer haben das Gefühl gehabt, die vorbereiteten Predigten, die sie geliefert bekommen, ich war auch einer der Redaktoren, sie müssen dann für die 700 Empfänger eine Predigt machen, wo sie kein Geschichtchen mehr mit Ich bringen können. Denn das kann ja die Lektorin oder Lektor nicht sagen, als Ich. In Amerika war, stimmt gar nicht, deshalb ich der Verfasser der Predigt. Das ist eine Predigt ohne Ich. Und da haben die Lektoren das Gefühl gehabt, wenn ich bloß den Inhalt dieser uns vorgefertigten Vorlagen benutze, da fehlt was. Wir müssen doch selber als Zeuginnen und Zeugen Jesu
irgendwo vorkommen. Da muss man deutlich spüren, wir sind mit engagiert.
Das ist der Grund, warum der Apostel Paulus sagt, darum sage ich, Paulus, Gedankenstrich, jetzt erzähle ich euch was davon, wie ich mich habe in diesen großen Plan Gottes hineinreißen lassen. Wir lesen einmal und dann wollen wir es unterfüttern mit dem, was wir sonst aus der Bibel wissen. Ich bin der Gefangene des Christus Jesus für euch Heiden. Der Grund, warum der Apostel Paulus eingesperrt war, wir lesen es ja gerade in der täglichen Bibellese, dass ein unglaublicher Hass der Juden da war. Als der Paulus den Juden erklären wollte, ich habe den Befehl von Jesus bekommen, geh zu den Heiden, da wirbelten sie den Staub auf, da haben sie gesagt, Schluss jetzt, jetzt wollen wir nichts mehr hören. Wir sind doch das auserwählte Volk. Wo nimmt der Paulus sich das Recht her, den Plan Gottes zu durchkreuzen? Seit Abraham sind wir das auserwählte Volk, das heilige Priestertum. Und jetzt sollen da die Heiden, die hergelaufenen Heiden, das ist ja gottlos, was der Paulus vertritt. Also nicht, weil sie einen unmenschlichen Hass hatten, sondern weil sie einen religiösen, heiligen Hass hatten, um die Ehre Gottes haben sie den Paulus verfolgt. Und schließlich ist er dann in Sicherheitshaft gekommen, wir lesen es ja gerade in der Tageslese, bei den römischen Offizieren und Soldaten. Und am Schluss hat er gesagt, ich berufe mich aufs kaiserliche Gericht in Rom, so kam er dann nach Rom. Und von der Gefangenschaft aus schreibt er den Brief nach Ephesus. Wenn Sie am Schluss des Epheserbriefs lesen, Kapitel 6, Vers 20, ich bin der Bote des Evangeliums in Ketten. Der Apostel ist angekettet, nicht bloß gefesselt, nicht bloß inhaftiert, sondern hat es Tag und Nacht gerasselt. An Beinen und Händen gefesselt, in Ketten. Ich bin der Gefangene von Christus Jesus, er hat mich da hineingeführt, für euch Heiden, dass ich mich eingesetzt habe dafür, dass ihr mit dazugehört, zum auserwählten Volk Gottes, dass ihr Zugang habt mit Jesus zur Herrlichkeit Gottes. Dafür habe ich mich eingesetzt, das habe ich verkündigt. Und ich habe mich so hineinreißen lassen, dass ich nun der Gefangene von Christus Jesus bin, für euch Heiden. Vers 2, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat, für euch Heiden. Denn durch eine besondere Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Kapitel 1, Vers 9. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens aufs Kürzeste. Ausführlich steht das in Apostelgeschichte 22. Jetzt machen Sie ein Lesezeichen bei Epheser 3 hinein. Jetzt müssen wir Apostelgeschichte 22 aufschlagen. Nicht damit Sie ein bisschen Bewegung haben für Ihre Finger und Augen, sondern dass Sie auch merken, wir müssen manchmal in der Bibel forschen, was meint denn der Apostel Paulus mit dieser Offenbarung. In Apostelgeschichte 22 erzählt der Apostel Paulus in der Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat in Jerusalem, vor dem Synhedrium, vor dem religiösen und politischen Parlament, wie er, der ehemalige fanatische Verfolger der Christen, überhaupt dazu gekommen ist, ein Apostel zu werden. Wir lesen ab Vers 14. Dieser Hananias von Damaskus, der ein Bote des Herrn Jesus war, sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, sei sehend. Zur selben Stunde konnte ich ihn sehen, aber dieser Hananias sprach, der Gott unserer Väter hat dich erwählt. Also unsere Väter, Abraham, Isaac und Jakob, Väter Israels, hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen. Wunderbares Wort für Jesus, der Gerechte. Bibelkenner werden merken, ist auf Jesaja 53 Bezug genommen, er der Allerverachtetste, mein Knecht, der Gerechte wird die vielen gerecht machen. Die Bibel ist durchzogen von geheimen Strömungen, die man erkennen darf. Also du sollst den Gerechten sehen, du Saulus, du hast ihn vor Damaskus gesehen und die Stimme aus seinem Mund hören, denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Nun was zögerst du, steh auf, rufe seinen Namen an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Es geschah aber, so berichtet der Paulus, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet. Das ist mehr als Trance. Bin wirklich außer mir gewesen. Und ihn sah. Er durfte den Herrn Jesus noch einmal sehen, wie vor Damaskus. Paulus sagt zu den Korinthern, 1. Korinther 9, Heoraka, ich habe ihn gesehen. Da sprach er, Jesus, zu mir, eile und mach dich schnell auf aus Damaskus, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Aber ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glaubten, gefangen nahm und in Synagogen geißeln ließ, und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Spaß daran, Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Grundgedanke, die müssen doch sagen, einst war er ein Feind, ist doch überzeugend, wenn er jetzt für Jesus eintritt. Aber der Herr sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Ihr habt gehört, wie ich oben aufs Kürzeste geschrieben habe, ich habe eine besondere Offenbarung gehabt. Ich habe ihn gesehen, ich geriet in Verzückung. Und er hat zu mir gesagt, die Juden werden dein Zeugnis nicht annehmen. Da wird ein Riesenhass da sein. Du musst zu den Heiden. Ich habe den Plan für dich, dass durch dich geschieht bis an die Enden der Erde. Ich habe den Plan, dass durch dich geschieht, was ich gesagt habe, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, die will ich auch dazu herzuführen. Johannes 10. Ich habe den Plan, dass durch dich in Wirklichkeit tritt, sie werden kommen vom Morgen und vom Abend, vom Osten und Westen und zu Tisch sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes. Geh zu den Heiden. Jetzt sagt der Paulus, ihr habt ja gehört, durch Offenbarung, durch eine Spezialoffenbarung hat der Jesus mich zu den Heiden geschickt. Der Erfolg ist, dass ich jetzt zwar eingesperrt bin, aber ihr dürft euch nicht genieren deshalb und sagen, wo ist denn die Macht Gottes? So ist der Plan Gottes, dass ich das Martyrium erleide. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. In der Bibel hat jedes Wörtlein eine Bedeutung. Da ist ja nicht bloß gemeint, wenn ihr in Ephesus diesen Brief, den ich euch zuschicke, vorlesen lasst, wenn er bei euch gelesen wird, sondern ist auch dran gedacht, dass die Gemeindeglieder dann diese Papyrusrolle vor sich nehmen und zum Vorsteher der Gemeinde sagen, könnte ich nicht heute Abend zwischen 10 und 12 privat noch einmal nachlesen. Es waren so dicke, dichte Gedanken, ich muss das einfach einmal in mich aufnehmen. So wie es im Psalm 1 heißt, wohl dem, der über dem Gesetz Gottes sinnt Tag und Nacht. Ich stelle mir richtig vor, dass der Apostel Paulus nicht bloß daran gedacht hat, dass der Brief vorgelesen wird
oder ins schwarze Brett geheftet wird. Schaut mal danach, dass ihr es auch ganz privat euch vornehmt und lest. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht, mein Verständnis in das Geheimnis Christi erkennen. Denn dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Was ist damit gemeint? Ein Apostel war der Petrus, vom Herrn Jesus als Apostel eingesetzt. Und da wird uns in Apostelgeschichte 10 erzählt, wie dem die Augen aufgemacht wurden, dass er auch in Häuser der Heiden gehen darf, ja in Häuser der Heiden gehen soll, und dass er sich da nicht verunreinigt, sondern dass aus allem Volk die, die Gott verehren, ihm angenehm sind. Ist dem Apostel Petrus klar gemacht worden. Und als er nach Jerusalem kam, haben die übrigen Apostel gesagt, was hast du für dumme Geschichte gemacht da? Wir haben gehört, in Caesarea bist du bei einem römischen Hauptmann. Erzählt der Petrus den anderen Aposteln, was ihm Gott erschlossen hat. Es ist den Aposteln ein Aha-Erlebnis geschenkt worden, wie es jetzt offenbart ist, den Aposteln und Propheten, was ist damit gemeint? In Apostelgeschichte 13 wird berichtet, in Antiochien am Orontes, in dieser Gemeinde, lebendige Gemeinde, es waren in Antiochien in der Gemeinde Propheten, Leute, die den Willen Gottes erkennen konnten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon und Lucius und Manaen. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, schickt den Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, dann gehen sie nach Zypern und Kleinasien zu den Heiden. Der Heilige Geist offenbart es den Propheten. Propheten sind nicht Leute mit einem langen Bart, die herumlaufen mit einem sackähnlichen Gewand wie der Elia, sondern Propheten sind Leute, die den Willen Gottes erspüren und erkennen. Klammer auf. Wenn gefragt wird, was verstehst du, Chefbuch, unter einem Propheten? Ist das einer, der geheimnisvoll irgendwelche Dinge sagt? Neu etwa der Zahnarzt Martin Pfander in Fellbach, der in einer Zeit, als wir große Not in der Kirche hatten, um die Verkündigung gesagt hat, jetzt müssen wir Pietisten anfangen, selber Pfarrer ausbilden. Und man sagt, der Martin, das geht nicht. Man kann nicht gegen die Fakultät. Dann machen wir neben der Fakultät ein Studienhaus. Das ist viel zu teuer, das geht nicht. Aber er hat gebohrt, ist der Wille Gottes. Und so entstand das Albrecht-Bengel-Haus als Studienhaus in Tübingen, weil ein Zahnarzt gesagt hat, das ist dran. Verstehen Sie, das ist prophetisch. Prophetisch war auch, als etwa der Junge damals, Missionslehrer Walter Tlacht zu uns nach Württemberg kam als Leiter des Jungmännerwerks und gesagt hat, wir brauchen über die Treffpunkte der Gemeinschaftsverbände und Erscheinungsfest Eitlingen, wir brauchen ein Treffen in Württemberg für alle, die Jesus ernst nehmen wollen. So entstand die Ludwig-Hofager-Konferenz, weil ein Mann gesagt hat, das ist dran. Und die letzten 40 Jahre waren gesegnet dadurch auch im Miteinander der verschiedenen Gemeinschaften. Und so waren damals in Antiochien Leute, die gespürt haben, Propheten durch den Geist, jetzt ist die Stunde, dass wir zu den Heiden gehen sollen. Klammer zu, aber Sie merken, hinter jedem Halbsatz, den der Apostel Paulus nach Ephesus schreibt, steht eine lange Geschichte. Und jedes Wörtlein ist wichtig. Jetzt ist es den Propheten und Aposteln durch den Geist geoffenbart, nämlich, dass die Heiden Miterben sind Gottes, mit zu seinem Leib gehören, mitgenossen sind der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Darin besteht die frohe Botschaft, sie gehören mit dazu. Und dafür bin ich Diener geworden. durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, weil er die Gemeinde Jesu verfolgt hat, ich habe nicht die Würde gehabt, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unauslotbaren, unerforschlichen Reichtum Christi. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie 95 werden und nicht dement dabei, aber selbst mit 95 Lebensjahren können Sie gar nicht alles ausschöpfen, was Sie an Jesus haben. Wenn Sie mal wirklich auf die Spur gesetzt sind, ich möchte erkennen, was ich an Jesus habe. Schon was über Jesus beschrieben ist. Ich möchte erkennen, was in der Bibel mir gegeben ist. Wird Ihnen immer wieder ein neues Licht aufgehen. Und das macht das Altwerden von Christen so faszinierend. Wir müssen nie sagen, früher war alles noch besser und es ist nicht mehr das. Ha! Jeden Tag, Sie merken es vielleicht auch, wenn ich jetzt den Epheserbrief lesen darf, da geht einem neues Licht auf. Noch wenn ich unterwegs bin zu euch nach Eitlingen. Neue, faszinierende Gedanken. Der unauslotbare, unausforschliche Reichtum, den wir in Christus haben. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Ziel, damit jetzt kund werde, die vielfältige, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Bloß ein kleiner Tipp zum Verstehen, was der Apostel Paulus damit gemeint haben könnte. An der Gemeinde soll deutlich werden, an der Gemeinde des Herrn Jesus, was der Herr Jesus alles zusammenfügen kann, wie er eine zusammenziehende Kraft hat, zum Mittelpunkt ziehende Kraft. Es gibt, ich wüsste keine Bewegung, die so schwarz, weiß und gelb ist, niemand zu groß, niemand zu klein, nicht jemand zu arm, zu reich, die zur Gemeinde gehören sollen. Dass da gar keine Grenzen gibt. An der Gemeinde soll deutlich werden, so hat es der Jesus gesagt, ich will sie alle zu mir ziehen. Und das wäre eigentlich das Kennzeichen für wahre Gemeinde, dass da eine Zugkraft ist hin zu Jesus. In jeder anderen Bewegung, von Parlamenten will ich gleich gar nicht reden, ist eine Bewegung, dass alles nach außen hin spritzt, die verschiedenen Meinungen, dass man sagt, der gehört ja gar nicht dazu, gell? Frau Ypsilanti hat alles kaputt gemacht. Und, verstehen Sie, auseinanderziehende Kräfte. In der Gemeinde soll den Mächten und Gewalten, soll der Welt deutlich werden, wie Jesus zusammenfügt, zusammenzieht. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie angesteckt werden, auch in ihren Gemeinden und Gemeinschaften und Kreisen, da sie zu denen gehören, die zusammenziehen. Und wissen, durch einen anderen Gedanke, ich denke der Sache auch anders, aber wir lieben beide den Herrn Jesus und wollen weiterkommen in der Verbundenheit mit Jesus. Wir müssen immer einen ganz anderen Ton aufbringen. Diesen ewigen Plan, diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist in Kraft, das läuft. Durch ihn haben wir Freimut und Zugang, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Das ist der Höhepunkt, was man sagen kann, wir dürfen zum heiligen Gott kommen. Wir dürfen uns erkühnen, mit dem Bruchstück unseres Lebens einmal vor Gott zu treten, weil Jesus dabei ist. Ich muss das wiederholen, was ich auch hier schon mal in einer Bibelstunde gesagt habe. Ich habe es bisher
immer so angesehen gehabt, lange Jahrzehnte meines Lebens, wenn vor dem heiligen Gott jedes dumme Wort, das ich je im Leben gesagt habe, jedes Versäumnis klar herauskommt und ich in den Boden versinken will, dann kommt Jesus und sagt, Vater, für den armseligen Rolf Schäffbuch trete ich ein, den darfst du nicht fallen lassen. So habe ich es angesehen und das war mir schon tröstlich. Und jetzt ist mir aufgegangen, in ihm haben wir Zugang. Wenn der Herr Jesus mit uns vor den Vater tritt, wird Gott strahlen. Selbst über all den Pannen meines Lebens, sondern wird Gott strahlen, so habe ich es eigentlich gedacht. Für dich, Rolf Schäffbuch, habe ich den Jesus bereitgestellt. Es ist wunderbar, dass bei dir dieser Plan, den ich gehabt habe, zum Ziel gekommen ist. Gerade mit deinen Pannen, gerade mit deinen Versäumnissen. Das Wohlgefallen des Vaters wird auf mir liegen, weil ich in Christus Zugang zu ihm habe. Wir haben Freimut, Freude, sind gespannt darauf, wie das einmal sein wird. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Darum bitte ich, bitte euch, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide. Sie sind doch für euch eine Ehre. Es ist eine Ehre, dass ich so in den Plan Gottes hineingenommen bin, dass ich euch sagen durfte, ihr gehört auch dazu, ihr habt auch Zugang. Und wenn ich jetzt dafür leide, dann ist das bloß das Siegel drauf, dass Gott das so haben will. Wir hatten am ersten Tag, als wir miteinander uns klar machten, was Ephesus sein könnte, diesen Abschnitt Apostelgeschichte 20 überflogen. Wie der Apostel Paulus sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet hat, wo er gesagt hat, ich habe 3 Jahre lang jeden von euch unter Tränen ermahnt, Tag und Nacht. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gesagt und hat er gesagt, und nun fahre ich hin, gebunden im Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was mich in Jerusalem erwartet, nur das weiß ich, dass mich Fesseln und Bande erwarten. Aber ich achte mein Leben nicht für wert, dass ich das meiden würde, sondern ich vollende meinen Lauf mit Freuden. So hat es der Jesus für mich vorgesehen, dass ich bis zum Martyrium für diesen Plan des Herrn Jesus eintrete. Auch die Heiden, auch die Sünder, auch die bisher in den Tag hineingelebt haben, haben Zugang zum Vater, zum Evangelium. Das durfte ich ausrichten. Und wenn ich dafür geopfert werde, dann soll es recht sein. Für euch eine Ehre, dass ich mich so dafür einsetzen konnte, dass ich so hineingerissen wurde in diesen Plan, dass ich so hineingenommen wurde. Also, wir müssten als in den Lehrraum hineinschreiten, der Apostel Paulus, bevor er sagt, ich bete für euch, sagt er, auch ich habe mich hineinnehmen lassen. Auch ich habe mich hineinnehmen lassen. Wie gesagt, ganz wichtig zu sagen, ich bin nicht bloß tangiert von dieser Geschichte, sondern meine ganze Existenz ist hineingenommen worden in diesen heiligen Plan Gottes. Und was wir in der Gemeinde Jesu brauchen, heute und morgen, sind Leute, nicht nur die brennen für die Sache Jesu, sondern denen man abspürt, dass sie selber sich haben hineinnehmen lassen in das Geheimnis des Herrn Jesus. In unserem ehemaligen Jungmännerkreis in der Stuttgart-Johannes-Gemeinde, ein kleines Grüblein, da hatten wir so einen Zweifler vom Dienst, der immer gesagt hat, ob das überhaupt stimmt und ob man auf das Wort Gottes sich verlassen kann und ob das nicht bloß jemand ausgedacht hat.
Es gehört ja gar nicht viel dazu zu zweifeln. Also wer einigermaßen im Kopf klar ist, kann das Ping-Pong-Spiel immer treiben. Wenn der eine sagt, Jesus unser Herr, dann sagt der andere, ob der wirklich unser Herr ist oder wer das hier behauptet. Also mit ein bisschen Verstand kann man auch zweifeln. Aber wir waren natürlich treue Jesus-Jünger. Wir haben immer gesagt, wir verstehen dich gut. Auch wir tun manchmal schwer mit dem Beten. Auch wir haben manche Schwierigkeiten, die Bibel zu verstehen. Und da hat er mal eines Tages auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich will, dass ihr anders seid. Und ich plötzlich, ich habe Sympathie, ich verstehe das, gell. Der Paulus hat gesagt, gut, vielleicht seid ihr noch nicht drin im ganzen Blatt Gottes, ich habe mich hineinreißen lassen, da schämt euch nicht dafür. Und sagt der Paulus, ist ein bisschen ein Spinner. Ich bin eigentlich in das große Geheimnis Gottes, die Würde meines Lebens hineingerissen worden. Nachher in der zweiten Einheit geht es jetzt auf das zu, um was betet denn der Apostel Paulus? Dass die Gemeinde aktiv wird, dass sie attraktive Gottesdienste gestaltet, dass sie von der Umgebung angenommen wird, dass die Medien auch richtig berichten über sie, dass Menschen interessiert werden, dass sie die richtige Sprache finden. Nein. Ihr müsst stark werden am inneren Menschen, dass euer Christsein nicht bloß Tapete ist, nicht bloß außen angeklebt, sondern dass ihr stark werdet am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr auch ein wenig die Menschen lieb habt oder Liebe übt. Oder was steht bei euch in der Bibel drin? Ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. In welcher Liebe? Der Liebe, die Jesus zu uns hat. Er hat uns zuerst geliebt. Ihr müsst mal begreifen, wie unendlich lieb der Herr Jesus euch hat. Das soll eure Gründung sein. Eure Mutter konnte nicht in den besten Stunden euch so lieb haben, wie der Herr Jesus euch lieb hat. Wie er mit Augen der Liebe auf euch schaut, Augen der Sehnsucht, der begleitenden, fürsorglichen Liebe. Ihr müsst in dieser Liebe eingewurzelt werden. Davon wollen wir etwas singen. Bevor wir die Pause machen, Lied Nummer 45. 45. Ter Stegen hat dieses Liedgedicht, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, wodurch ich Wurm geliebet war. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Das sind nur die erste und die letzte Strophe.
Thank you.
machen Sie eine schöne Pause, 10 Minuten, und 5 vor 5 treffen wir uns wieder, weil wir den großartigen Abschnitt noch vor uns haben.